Liebe Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, wir feiern heute den Karfreitag. Dieser große Tag der Christenheit, früher Paraszewe genannt, wurde vermutlich schon von den ersten Christen begangen als ein Tag des Fastens und der Trauer. Er behielt diesen Charakter über die Jahrhunderte bei. Schon Tertullian, ein früher christlicher Schriftsteller des 2. Jahrhunderts, bezeugte die Einhaltung dieses Tages als großen Fastentag. Am Karfreitag hören wir, wie der Sohn Gottes gekreuzigt und zu Tode gebracht wurde. Die christliche Gemeinde verstummt, lässt nur noch das Wort Gottes reden. Am Karfreitag verlöschen die Kerzen, die bis dahin Zeichen für das lebendige Licht, das Jesus Christus selbst ist, gewesen sind, um erst in der Osternacht wieder am Osterlicht entzündet zu werden. Wir beten nun mit den Worten des Psalms 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet, ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Sohn die Qual des Kreuzes leiden lassen, um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. Lass uns das Gedächtnis seines Leidens dankbar begehen und hilf uns durch sein Sterben, Vergebung der Sünden und Erlösung vom ewigen Tod zu erlangen. Wir bitten durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste ein wahrer Gott lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört nun die Epistel für den heutigen Karfreitag, wie sie aufgeschrieben ist im 2. Brief des Apostels Paulus an die Korinther im 5. Kapitel. Der Apostel schreibt: Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Amen. Liebe Zuhörer, wir hören nun den Bericht des Evangelisten Matthäus im 27. Kapitel über die Kreuzigung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Da heißt es: Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutscht Schädelstätte, gaben sie Jesus Essig zu trinken mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllet würde, was gesagt ist durch den Propheten: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen allda und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten setzten sie die Ursache seines Todes und war geschrieben: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel Gottes zerbrichst und baust ihn in 3 Tagen, hilf dir selber. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Desgleichen auch die hohen Priester spotteten sein samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Anden hat er geholfen, er kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, hat er Lust zu ihm, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama asabtani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da standen, da sie das hörten, sprachen sie: Der ruft den Elia. Und alsbald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn an ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, die Gräber taten sich auf und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesus, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der Herr segne diese Worte an unseren Herzen. Liebe Zuhörer, Am Karfreitag geht es um das Kreuz Jesu Christi. Es geht um die Menschen unter dem Kreuz und um das Kreuz unter den Menschen. Es geht um das Kreuz Jesu Christi mitten im Leben von uns Menschen. Der Evangelist Matthäus erzählt vom Sterben Jesu. In Anlehnung an die Psalmen 22 und 69 beschreibt Matthäus Jesu Sterben als Leiden eines Gerechten. So haben die ersten Christen Jesu Sterben erfahren. Dort am Kreuz stirbt der, der vor Gott gerecht ist und nicht diesen würdelosen Tod verdient hat. Gott hat den Menschen Jesus nicht geopfert, sondern Gott hat sich mit dem von Menschen gefolterten und getöteten Jesus von Nazareth identifiziert und ihn deshalb nicht im Tod gelassen. Matthäus beschreibt hier in seinem Passionsbericht das Verhalten und die Reaktionen der Menschen, die das Sterben Jesu miterleben. Es sind Menschen unter dem Kreuz. Da sind die Soldaten, die Vorübergehenden, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, die Ältesten und die Mitgekreuzigten. Zunächst sind da also die römischen Soldaten. Sie tun ihre Pflicht. Ihr Auftrag ist die Vollstreckung der Todesstrafe. Der Brauch, dem zu Tode Verurteilten einen schmerzstillenden Trank zu verabreichen, wird durch die Beimischung der Galle zur demütigenden Tortur. Auch das Losen um die letzten Habseligkeiten Jesu gleicht dem Ritual einer letzten Entwürdigung. Nach römischem Brauch wird der Schuldspruch des Verurteilten zur Abschreckung für andere ans Kreuz geheftet, wie zum Beispiel entlaufener Sklave oder Anführer einer Bande. Auf Jesu Kreuz steht: Dies ist Jesus, der König der Juden. In dieser Überschrift schwingt zum einen Hohn und Ironie mit, angesichts der elenden Gestalt, die dort am Kreuz stirbt, strahlt ein König doch Macht und Leben aus. Und andererseits haben die ersten Christen in dieser Überschrift die wahre Bedeutung von Jesus für sich und ihr Volk erkannt. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Da sind ferner die Vorübergehenden, das sensationsfreudige Publikum. Vielleicht sind sie zur Hinrichtungsstätte gekommen, weil sie von Jesus gehört haben oder ihm begegnet sind. Vielleicht haben sie sich auch über seine aufrührerischen Ideen geärgert. Hilf dir doch selbst, wenn du Gottes Sohn bist, rufen sie ihm zu. Schon der Teufel in der Wüste wollte Jesus diesen Machterweis aufzwingen. Der Teufel sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von der Zinne des Tempels hinab. Eine Selbstrettung lehnte Jesus damals, wie auch jetzt am Kreuz, ab. Aus der Verhöhnung »Hilf dir doch selbst, wenn du Gottes Sohn bist« wird am Ende der Kreuzigungsgeschichte das erste Bekenntnis eines Heiden zu Jesus. Der römische Hauptmann bekennt angesichts des Todes Jesu: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Da sind außerdem noch die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten. Ihnen ist Jesus seit langem ein Dorn im Auge. Sie mögen gedacht haben: Dieser Zimmermannssohn aus Nazareth, ein Verrückter ist das, ein Aufrührer, ungeheuerliche Sachen hat er getan und gesagt. Mit Zöllnern und Sünden hat er zusammengegessen, mit Frauen sich einfach so unterhalten, Kinder in die Arme geschlossen. Er hat gepredigt und gesagt: Der Sabbat ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Dieser Jesus wollte Gott einfach so ins Leben ziehen, wenn er sagte: Das Reich Gottes ist mitten unter euch. und Gott hat er als Vater bezeichnet. Man kann doch Gott nicht einfach herunter in die Welt ziehen. Gott wird ihn schon retten, wenn er will. Aber anscheinend will er nicht. Auch die Mitgekreuzigten stimmen in diese Worte mit ein. In der schwersten Stunde ist Jesus allein. Seine Freunde sind aus Angst geflohen, nur ein paar Frauen schauen aus der Ferne zu. Es scheint so, als wäre nicht einmal der da, von dem es heißt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, und bei dem nicht einmal die Finsternis finster sein soll. Doch stockfinster ist es um Jesus. Jesus, der selbst Licht in das Leben von Menschen gebracht hat, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, nichts lässt ihn jetzt an die Gegenwart Gottes erinnern. Er schreit zum Himmel, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der Himmel schweigt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist und bleibt dunkel. Es ist und bleibt Karfreitag. Da ist keine erlösende Antwort in Sicht. Das Warum bleibt und tut weh. Warum ist die Frage des Karfreitags. Die Frage, die Jesus an Gott stellt, und die Frage, die sich bei uns heute einstellt, wenn wir mit unerklärlichem Leid konfrontiert werden. Warum gibt es Naturkatastrophen, unheilbare Krankheiten, Terror, Krieg? Warum sind Menschen betroffen vom frühen Tod eines geliebten Menschen oder einer schweren Krankheit? Ja, warum ist denn die Notre-Dame-Kirche in Paris abgebrannt? Das sind Fragen, die keine schnelle Antwort vertragen. Jesus selbst stellt auch diese Frage. Er ist ein Mensch, der die Angst und den Schmerz des Verlassenseins kennt. Ein Mensch, der Fragen und Zweifel, Klage und Trauer nicht für sich behält, sondern herausschreit. Auch in der Einsamkeit, ja in der tiefsten Gottverlassenheit hält Jesus daran fest, dass Gott ihn hört und wahrnimmt. Mein Gott, ruft er aus. Gott wird angerufen, beklagt, ja angeklagt. Die Verbindung zu Gott ist gegen allen Augenschein nicht abgebrochen. Mit seinem Kreuz zieht Jesus Gott noch weiter in die Welt hinein, bis in die dunkelsten Niederungen unserer Wirklichkeit. Mehr noch, Gott selber lässt sich anrufen, anklagen, und er lässt sich nicht nur ins Leben, sondern auch in den Tod ziehen. Gott lässt sich ein auf das, was keiner will und doch jeder erleiden muss, das Sterben. Gott ist im Tod. Dieser Widerspruch gibt Hoffnung. Jesus schreit und stirbt. Jetzt schweigt der Himmel nicht mehr. Die Sonne verfinstert sich. Über alle Menschen unter dem Kreuz wird es finster. Gott hüllt die Welt ins Dunkel. Die Erde bebt. Die Gräber öffnen sich. Der Vorhang im Tempel zerreißt und gibt den Blick frei auf das Allerheiligste. Das, was sonst nur der hohe Priester einmal jährlich sehen durfte, ist nun für alle sichtbar. Jesus stirbt und der Zugang zu Gott öffnet sich, so beschreibt es der Evangelist Matthäus. Im Gekreuzigten zeigt sich, Gott ist uns nahe im Leben und im Tod, im Glück und im Leid, im Licht und im Dunkel, in der Gemeinschaft und in der Einsamkeit. Gott lässt sich hineinziehen in das Leben, ganz so, wie Jesus es gelebt und erzählt hat. Das Kreuz ist das Zeichen für den von Gott durchlittenen und überwundenen Tod. Das Kreuz gehört in unser Leben. Das Kreuz am Wegrand zum Beispiel, es erinnert an menschliches Versagen, es mahnt uns zur Behutsamkeit, es erinnert an einen Menschen und weist darüber hinaus, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Das Kreuz gehört mitten in unser Leben, weil es ein Zeichen ist gegen die Verdrängung des Todes und weil es das Zeichen ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Mit dem Kreuz mitten in unserem Leben trauen wir Gott noch heute zu, bei uns zu sein, uns zu korrigieren und uns zu begleiten in glücklichen Zeiten wie in Zeiten, in denen wir vom Tod umfangen sind. Die Kreuzigungsgeschichte sehen wir durch das Prisma des heiligen Osterfestes, der Auferstehung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der als Auferstandener uns zuruft. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin bei euch bis an der Weltende. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der auferstandene Herr will auch uns teilhaben lassen am ewigen Leben. Darum sagt der Evangelist Johannes im 3. Kapitel: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Liebe andächtige Zuhörer, ich möchte Ihnen noch eine sehr schöne Geschichte erzählen. Der italienische Maler Domenico Fetti, 1589 bis 1623, hatte in seinem Atelier in Düsseldorf ein fast fertiges Altarbild mit der Kreuzigung Jesu stehen, als er eine junge Zigeunerin mit ihren schwarzen Haaren, der braunen Haut und einem roten Kleid als Tänzerin malte. Dreimal die Woche kam Pepita und stand dem Maler Modell. Da sah sie das Kreuzigungsbild und betroffen fragte sie den Meister, wer da so gequält leiden müsste. Domenico Fetti erzählte dem Mädchen mehr widerwillig die ganze Geschichte von der Liebe Jesu zu den Menschen, mit der der Gekreuzigte die Schuld und Verlorenheit der Welt trug. Als der Maler das Bild mit der spanischen Tänzerin vollendet hatte, bezahlte er das Zigeunermädchen. Pepita schaute noch einmal auf das Kreuzigungsbild, dann auf den Künstler und sagte: Meister, ihr liebt ihn doch sehr, weil er das alles für euch getan hat. Domenico Fetti schämte sich. Daran hatte er noch nie gedacht. Das Mädchen in seinem armseligen Kleid verließ ihn, aber Pepitas Worte klangen in seinem Herzen nach. Das alles hat er für euch getan. Aber nun wurde er die Frage nicht mehr los. Ihr liebt ihn doch sehr. Er kam nicht mehr zur Ruhe, konnte kaum noch arbeiten und suchte nach einer Antwort. Er ging zur Beichte. Weil er an alle Lehren der Kirche glaubte, wurde ihm Absolution erteilt, aber er kam nicht zu seinem Seelenfrieden. Domenico Fetti wanderte viel in der Stadt umher. Eines Tages sah er Menschen in ein kleines Haus an der Stadtmauer gehen. Das machte Fetti neugierig. Er hörte von einem Fremden, der hier wohne, der eine neue Lehre mitgebracht habe. Hier war möglicherweise das, was er zu finden suchte. So ging Fetti in die Versammlungen. Er ließ sich ein neues Testament aus, las darin, und kam zum lebendigen Glauben an Jesus. Er fand das, wonach er sich sehnte, einen lebendigen Glauben. Aus dem alten Menschen wurde somit ein neuer Mensch. Jetzt wusste er, wonach er so lange gesucht hatte. All das tat er für mich. Wie kann ich den Menschen von dieser grenzenlosen Liebe sagen, die mein Leben so hell gemacht hat? Fragte er sich. Feti hatte nur den einen Gedanken, dass diese Wahrheit verkündigt werden muss. Plötzlich fuhr ihm ein Gedanke durch den Sinn. Ich kann malen, mein Pinsel muss es verkündigen. Ach, in jenem Altarbild drückte das Gesicht Jesu nur Todesqual aus. Das war nicht die ganze Wahrheit. Unaussprechliche Liebe, unendliches Mitleid, williges Opfer müssen darin zu sehen sein. Und dann malte er, und der Künstler wuchs über sich selbst hinaus. Nun malte er noch einmal ein Kreuzigungsbild aus Liebe zu Jesus. Das neue Gemälde von der Kreuzigung, das den dornengekrönten Christus, den Gekreuzigten, darstellte, war wie eine göttliche Eingebung. Es sollte die unendliche Liebe Jesu verkündigen und den Betrachter zu einer Antwort herausfordern. Darum schrieb er unter das Bild die Worte: Eso pro se hec possus sum, del vero quid fecisti pro sul. Das heißt übersetzt: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Er konnte sich nicht entschließen, es zu verkaufen und schenkte es somit seiner Geburtsstadt Düsseldorf. Das Bild wurde in einer öffentlichen Galerie aufgehängt und die Bürger strömten dahin, es zu sehen. Jeder, der davor stand, verstummte. Die Herzen wurden bewegt. Ein jeder las auch, was unter dem Bild geschrieben stand: Eso pro se hec passus sum, del vero quid fecisti pro sul. Auf Deutsch: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Auch Feti ging oft hin. Eines Tages stand er weit hinten in einer Ecke der Galerie und bat Gott, er möge seine gemalte Predigt segnen. Als sich eines Tages die übrigen Besucher verlaufen hatten, bemerkte der Maler eine arme, junge Frau, die bitterlich weinend vor dem Bild stand. Es war das Zigeunermädchen von damals. Er sprach die Frau an. Dann erklärte er der Frau, dass diese Liebe Jesu auch ihr gelte. Er mache keine Ausnahme von Menschen. Jesu Liebe gilt ebenso für sie wie für ihn. Lange redeten sie noch miteinander. Er sprach nicht nur von dem Opfertod Jesu, sondern auch von seiner Auferstehung. Sie lauschte und nahm die Worte in ihrem Herzen auf und fand zum Glauben. Viele Jahre waren seither vergangen. Weder der Maler noch die Zigeunerfrau lebten mehr. Etwa 100 Jahre später, im Jahre 1719, wurde ein junger Graf auf die sogenannte Kavaliersreise geschickt. Sein Vormund, ein alter Generalfeldzeugmeister, hatte es schriftlich so formuliert: Der Junge braucht Bewegung, dass ihm die frommen Flausen aus dem Kopf getrieben werden. Auf der Anreise über Holland nach Paris fuhr er mit der Kutsche über Düsseldorf. Dort machte er eine Pause. Während seine Pferde gefüttert wurden, besuchte der fröhliche und bildungshungrige Graf die dortige berühmte Galerie. Er war reich, jung und klug, die Welt strahlend schön und all ihre Schätze standen ihm offen. Er sah sich viele Gemälde an. als der junge Graf schließlich vor Fettis Bild ankam und das Gemälde erblickte, fesselte ihn dieses besonders und er war tief ergriffen. Lange stand er vor dem Kreuzigungsbild von Domenico Fetti. Besonders die lateinische Unterschrift des Bildes machte ihm zu schaffen, die übersetzt lautet: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Er las die Unterschrift und wurde diese Frage nicht mehr los, die der Heiland uns allen stellt: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Inzwischen wurde es spät, das Licht verblich langsam und der Türschließer musste den jungen Mann am Arm fassen und ihm sagen, dass es Zeit sei, die Galerie zu verlassen. Die Nacht war gekommen, aber für jenen jungen Mann war die Morgenröte des ewigen Lebens angebrochen. Er kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und übergab ihm sein Leben. Und Jesus Christus machte etwas Wertvolles aus seinem Leben. Die Liebe Christi ergriff ihn so nachhaltig, dass er von dort an sein Leben, seinen Adel, sein Vermögen und sein Wissen dem zu Füßen legte, der durch das Bild zu seinem Herzen geredet hatte. Er weihte sein ganzes Leben Jesus Christus, der das Leben für ihn am Kreuz gab. Dieser junge Mann war Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf. Er gründete die Herrnhuter Brüdergemeine, eine Bewegung, die viele Missionare in alle Welt aussandte und dessen Segensspuren wir heute noch durch die Losungen Tag für Tag erfahren. Das Bild des italienischen Malers Domenico Fetti hängt heute in der alten Pinakothek in München und noch immer fragt uns der leidende Christus: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Der Prophet Jesaja sagt im 53. Kapitel: Fürwahr, er, also Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Unser Herr und Heiland Jesus Christus wartet auch auf unsere ganze Hingabe. Mit dem Liederdichter wollen wir sprechen: Was ich zum Dank auch gebe dir, die ganze Welt ist noch zu klein. Der Dank für diese Liebe hier kann nur mein eigenes Leben sein. Amen. Somit wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, einen gesegneten Karfreitag und ebenso auch ein gesegnetes und frohes Osterfest. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, der du dein Leben neigst in unsere Nacht, der du eingingst in alles Leid und unsere Schmerzen zu deinen Schmerzen machst, der du gekommen bist in die Fülle der Zeit und bleibst, wenn die Welt vergeht, höre uns, wenn wir bitten. Umschließe unseren Glauben mit deinen barmherzigen Händen. Sage Nein, wo wir Sünde tun. Gib Trost, wenn wir traurig sind. Überzeuge uns, wenn wir zweifeln. Lass uns mutig sein mitten im Dunkel. Seit du für uns gestorben bist, kann jeder Tag ein neuer Anfang sein und jeder Abend endet bei dir. Durch dich ist unser Leben voller Dank. Lass heute viele Menschen deine Nähe erfahren. Wo jemand besonders leiden muss, wo jemand bedrängt wird durch ungute Verhältnisse, wo sich jemand verstrickt in schwere Schuld. Gedenke, Herr und Gott aller Völker, wirke Wunder der Versöhnung über Grenzen und Fronten hinweg. Uns selber lass, einen jeden an seinem Platz tapfer und im Glauben gewiss, in deinem guten Frieden leben und hilf uns, diesen Frieden weiterzutragen. Amen.